Ich möchte keine lange Vorrede machen. Wir haben ja noch einiges vor, sondern wir steigen gleich miteinander im Text ein, Kapitel 3, im ersten Vers. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Was hier wie eine Nebensache klingt, ist doch die Hauptbotschaft dieses Briefes. Simon hat ja gerade schon darauf hingewiesen. Freut euch im Herrn. Das ist die Hauptbotschaft dieses Briefes. Der Philipperbrief ist der Brief der Freude. 16 Mal im gesamten Philipperbrief kommen die Worte Freude und sich freuen vor. Und da fragt man sich natürlich gleich, worüber Paulus sich denn so gefreut hat. War er gerade frisch verliebt im Urlaub auf den Bahamas oder hatte er im Lotto gewonnen? Was ist denn der Grund dafür, dass er so viel Freude hat? Nichts von all diesen menschlichen Kategorien. Im Gegenteil, wir haben es ja schon durch Mark in der Einleitung gehört, Paulus befindet sich in römischer Gefangenschaft. Und auch wenn er nicht in der untersten Zelle eines kalten Gefängnisses sitzen musste, sondern das hier noch im Hausarrest abbüßen konnte, der Raum seines Lebens und Wirkens ist klein geworden, beschränkt auf die vier Wände der Unterkunft, in der er dort in Rom gelebt hat. Viermal spricht Paulus in Kapitel 1 von seinen Fesseln. Viermal erwähnt er seine Fesseln im ersten Kapitel, Vers 7, 13, 14 und 17. Also seine Fesseln werden zum Symbol seiner äußeren Lebenssituation. Und er muss sogar mit seiner Hinrichtung rechnen. Und draußen in der Gemeinde oder in den Gemeinden wird teilweise sogar aus Neid und Streit gegen ihn als Person verkündigt. Und er muss machtlos zuschauen. Er kommt aus seinem kleinen, begrenzten Hausarrest nicht raus. Die Fesseln sind das Symbol seiner Situation. Wie ist das mit unseren Fesseln? Auch wir haben in unserem Leben oft solche Fesseln. Ich denke an Fesseln, die uns durch Krankheit auferlegt werden. Ich denke an Fesseln, die uns durch das Alter auferlegt werden. Ich denke an Fesseln, die durch bestimmte Lebenssituationen entstehen, zum Beispiel Pflege von Pflegebedürftigen. Es gibt so viele Fesseln, meine eigene Psyche, mein Körper, die machen nicht so mit, wie ich das eigentlich will, werden mir zu Fesseln. Fesseln, das Symbol der Lebenssituation des Apostels Paulus. Sein Lebensraum ist klein geworden. Er, der große Missionar und Evangelist, der so viel reiste überall hin im Evangelium, hat nur noch die paar Quadratmeter, in denen er leben und wirken kann. Das ist die Situation, aus der Paulus heraus diesen Brief der Freude schreibt. Wie kann das sein? Wie kann ein Mensch in dieser Situation eine derartige Freude ausstrahlen? Paulus, was ist das Geheimnis deiner Freude? Es sind die zwei kleinen Worte. Im Herrn. Freut euch im Herrn. Jesus ist das Geheimnis und der Grund seiner Freude. Dabei kann man diesen Ausdruck im Herrn in einer ganzen Bandbreite an Bedeutungen verstehen. Wir freuen uns an Jesus. Wir freuen uns über Jesus und wir freuen uns in Jesus. Wir freuen uns an Jesus, an ihm als Person, an seiner Liebe, seiner Geduld, seiner Barmherzigkeit, seiner Treue, daran, wie er zu uns ist. Wir freuen uns über Jesus, über den Sieg von Golgatha, über seine Auferstehung, seine Wiederkunft, seine Herrschaft, sein Reich und darüber, dass wir daran teilhaben dürfen, daran, was das alles für uns bedeutet. Ja, und wir freuen uns in Jesus, in der innigen Lebensgemeinschaft mit ihm, in seiner heilvollen Gegenwart in unserem Leben, in der Geborgenheit und dem Frieden seiner Nähe. Das ist das Herzstück unserer Freude. Ich in Jesus und Jesus in mir. Das alles und noch viel mehr steckt in diesem kleinen Freuet euch im Herrn. Der Grund der Freude, das hat Simon ja gerade schon angedeutet, der Grund der Freude liegt also nicht in mir und nicht in meinen äußeren Umständen, sondern nur in Jesus. Ich soll mich nicht an meinen äußeren Umständen freuen. Wie kann man sich an Krankheiten freuen, an Gefangenschaft? Daran kann man sich nicht freuen. Aber wir können uns in diesen Situationen an Jesus freuen, weil wir wissen, dass er diese Situationen beherrscht, unter seiner Kontrolle hat, unter seiner Regie und sie führt und leitet zum Besten in unserem Leben. Jede Fessel hat auch von Gott her seine Bedeutung, seine gute Bedeutung in unserem Leben. Und gerade in Kapitel 1 spricht Paulus viermal von seinen Fesseln und viermal von der Freude. Jede einzelne Fessel hat ihre Freude im Herrn, vom Herrn her. Und deshalb ist diese Freude auch nicht am Ende, wenn unsere äußere Lebenssituation wenig Anlass zur Freude bietet. Und deshalb gibt es sogar für uns eine Freude. Wow, schön, dass ihr da seid. Das ist ein Grund zur Freude, so mal ganz nebenbei. Schön. Aber hier reden wir von einer anderen Qualität von Freude. Hier im Herrn, in dieser Jesus-Beziehung, da gibt es sogar, so paradox das klingt, eine Freude unter Tränen. Man kann weinen an dem Schmerz der Situation und trotzdem diese Freude in seiner Jesus-Beziehung haben. Die alten Dichter, Johann Frank, 1653 dichtet er dieses Lied: Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine Zier. Ach, wie lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir. Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Sonne sein. Duld dich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu, meine Freude. Tolles Lied. Und in einem anderen alten Lied, 1598, da heißt es: In dir ist Freude in allem Leide. Durch dich wir haben himmlische Gaben. An dir wir kleben im Tod und Leben. Nichts kann uns scheiden. Wenn wir dich haben, kann uns nichts schaden. Du hast's in Händen, kannst alles wenden. Über 400 Jahre. Diese alten Lieder liegen zurück und wir sehen, die Mode hat sich geändert, die Technik, äußere Lebenssituation. Aber der Mensch, sein Herz, sein Empfinden, seine Not ist gleich geblieben. Und eben auch die diese Freude an Jesus, wenn eigentlich menschlich kein Grund zur Freude mehr da ist? Komisch, dass Paulus das hier so im Imperativ, in der Befehlsform ausdrückt. Freut euch im Herrn. Kann man Freude denn befehlen? Nein. Freude kann man nicht befehlen. Aber man kann sich den Grund der Freude wieder neu bewusst machen, um die eingeschlafene Freude aufzuwecken. Psalm 103, Vers 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, wir Menschen sind so vergesslich. Und das fängt schon lange vor der Demenz an. Wir sind sehr vergesslich. Und deshalb brauchen wir immer wieder eine bewusste Zeit der Erinnerung. Nimm dir die Zeit und schreib dir doch mal auf, was der Herr dir alles Gutes getan hat. Und dann mach aus jedem einzelnen Punkt ein Gebet. Nach einem Sieg Israels über die Philister lesen wir Folgendes. 1. Samuel 7, Vers 12. Und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mizpah und Shen, und er gab ihm den Namen Eben-Eser. Das heißt übersetzt Stein der Hilfe. Und er sagte, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Und auch wir brauchen in unserem Leben solche Erinnerungssteine. Momente, wo wir uns daran erinnern, wie der Herr uns geholfen hat. Momente, wo wir stehen bleiben, wo wir zurückschauen, wo wir uns all diese Situationen unseres Lebens veranschaulichen, seine Hilfe, seine Treue, und dann sagen, bis hierher, bis heute, hier und jetzt hat uns der Herr geholfen, bewahrt, geführt, bis hierher. Und was ist die Schlussfolgerung aus diesem bis hierher? Dann wird er es auch weiter tun. Das hört ja jetzt nicht einfach auf. Bis hierher hat der Herr uns geholfen. Und daraus dürfen wir ganz fröhlich schlussfolgern. Er wird es auch weiterhin tun. Und so wird die Erinnerung an das Wirken Gottes nicht nur zum Grund der Freude, sondern auch zum Grund der Hoffnung für morgen. Und deshalb lesen wir im Philipperbrief von einem Dreifachen im Herrn. Kapitel 2, Vers 19. Ich hoffe aber im Herrn Jesus. Kapitel 2, 24. Ich vertraue aber im Herrn. Und hier Kapitel 3, 1. Freut euch im Herrn. Dreimal dieses im Herrn. Hoffen, vertrauen und freuen. Also unsere Hoffnung, unser Vertrauen und unsere Freude haben ihren Grund nur in Jesus. Nur in Jesus haben wir Grund zur Hoffnung, zum Vertrauen und zur Freude. Und daran müssen wir immer wieder neu erinnert werden. Und deshalb schreibt Paulus hier im ersten Vers fröhlich weiter, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig und macht euch umso gewisser. Paulus hat zur Freude ja bereits in Kapitel 2, 18, 28 aufgefordert. Und er wird das haben wir gerade von Simon gehört, in dieser bekannten Stelle, Kapitel 4, 4, nochmal tun. Und da könnte man ja auf den Gedanken kommen, Paulus, du wiederholst dich. Will draußen noch jemand rein? Guckst du mal nach, da steht einer so sehnsuchtsvoll. Dem wollen wir den Eintritt nicht verwehren. Komm rein. Also, wenn Paulus das so oft immer wieder neu sagt. Ja, Paulus, wissen wir ja jetzt. Du wiederholst dich. Doch Paulus weiß eben, wie vergesslich wir sind. Und Paulus weiß, dass unsere Seele ein Wiederkäuer ist. Wusstet ihr das? Unsere Seele ist ein Wiederkäuer. Da müssen die Nahrungsbestandteile durch ganz viele Mägen durch, ehe sie wirklich zum Bestandteil unserer Person werden. Ja, unsere Seele ist ein Wiederkäuer. Wir müssen bestimmte Wahrheiten immer und immer wieder hören, um sie verdauen zu können. Und nur was verdaut wurde, kann auch zu einem Teil von uns werden. Schon mein Musiklehrer hat gesagt, in der Wiederholung liegt der Fortschritt. Und er hat mich damit ganz mächtig genervt. Und Paulus entscheidet sich also ganz bewusst dafür, wichtige Aussagen mehrfach, immer wieder zu wiederholen. Ihm ist die Wiederholung nicht lästig und er weiß um deren befestigende Wirkung in unserem Leben. Die NGÜ übersetzt das so schön: Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen. Und euch, euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Ich habe früher immer viel als bekannt vorausgesetzt. Das haben wir doch alles schon gehört. Das ist doch allseits bekannt. Doch ich habe festgestellt, das war ein Irrtum. Wir brauchen den immer neuen Zuspruch der alten Wahrheiten in den immer neuen Situationen unseres Lebens, um im Glauben fest und gewiss zu werden. Es ist komisch. Ich habe die Situation A, da fahre ich diesen Zuspruch und erlebe ihn und ergreife ihn. Und dann kommt die Situation B, die hat eigentlich nur ein anderes Gewand, ist aber genau dieselbe Grundsituation. Und trotzdem stehe ich wieder da und muss wieder neu mir das sagen lassen und es wieder neu im Glauben ergreifen. Diese Glaubensfestigkeit, die ist eben nichts, was wir irgendwo bunkern können in unserem Leben. Da können wir nicht in den Vorratsschrank greifen, nicht in den Kühlschrank, in der Tiefkühltruhe. Das muss immer wieder neu, in jeder neuen Situation unseres Lebens, uns zugesprochen und wieder neu im Glauben ergriffen werden. Manchmal mehrmals am selben Tag. Und deshalb werde auch ich euch in Zukunft, in der Zeit, die mir noch bleibt, vermehrt alte Wahrheiten neu zu sprechen. Denn es geht nicht darum, immer etwas Neues zu predigen und zu hören, sondern die alten biblischen Wahrheiten in unserem Leben jetzt auch einzuüben und festzumachen, dass sie auch zu leben werden. Ich fand das so klasse. Es hat mal einen Bruder aus unserer Gemeinde, ihr kommt bestimmt drauf, wen ich meine, mir mal gesagt, als ich mit ihm über die Bibelstunde letzte Mal dann sprach, irgendwann, und fragte, ja, wie war's denn? Sagt er, naja, war halt typisch Willi, aber das brauchen wir immer wieder mal. Ja, jawohl, so ist es. Wir brauchen das immer wieder. Gerade im endzeitlichen Abfall unserer Tage brauchen wir tiefe Wurzeln und ein festes Fundament, sonst werden wir umgehauen von dem, was kommt. Freut euch im Herrn, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig und macht euch umso gewisser. Damit komme ich vom ersten Vers zum zweiten Abschnitt, die Verse 2 bis 16. Ich habe diesen Abschnitt mal überschrieben, die Gewinn- und Verlustrechnung unseres Lebens. Ich lese mal 2 bis 4. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Wir merken ja schon an den Ausdrücken, wenn es um die Wahrheit des Evangeliums geht, kann Paulus sehr drastisch werden. Im Raum der Gemeinde gab es solche, die versuchten, die Philipper wieder unter die äußeren Vorschriften des jüdischen Gesetzes zu bringen. Und im Zentrum dieser Bemühungen stand die Beschneidung. Die Beschneidung war im alten Bund das Siegel der Zugehörigkeit zu Gott. Doch wir leben heute in der Heilszeit der Gemeinde. Wir leben im neuen Bund. Wir werden nicht mehr durch irgendwelche äußerlichen Zeichen versiegelt, sondern wir werden versiegelt bei unserer Bekehrung mit was? Mit dem Heiligen Geist. Epheser 1,13 und 4,30. Das ist das Siegel, das Gott auf uns raufklebt. Das ist das Siegel, was uns davor bewahrt, dass irgendjemand anders in Zukunft noch an uns ran darf. Das ist das Siegel, womit wir ein für alle Mal wissen, beschlagnahmt für Jesus, für Gott. Der Heilige Geist ist dieses Siegel. Und das, was im alten Bund äußerlich, zeichenhaft, schattenhaft in der Beschneidung und vielen anderen Vorschriften des Gesetzes geschehen sollte, das findet jetzt im neuen Bund in Christus und seiner Gemeinde die wesenhafte Erfüllung. Und deshalb fährt Paulus fort in Vers 3, denn wir sind die eigentliche, die wahre Beschneidung, die wir, und jetzt kommen drei Merkmale für diese wahre geistliche Beschneidung, die wir a. im Geist Gottes dienen, b. uns in Christus Jesus rühmen und c. nicht auf Fleisch vertrauen. Im Geist Gottes dienen, das heißt, wir dienen Gott nicht nur in toter, äußerer Form, nicht nur in religiösen Zeremonien, sondern aus der in uns wirkenden Kraft unter der Leitung seines Heiligen Geistes. Uns in Christus Jesus rühmen. Wir können uns auf nichts berufen, nichts mitbringen, nichts vorzeigen, auf nichts pochen. Nur durch Jesus bin ich, was ich bin. Ja, und das Dritte, nicht auf Fleisch vertrauen. Also wir vertrauen nicht auf unsere Leistungen, auf das, was wir können, haben, machen, glauben, sind, sondern wir vertrauen nur auf Christus. Und genau dieses letzte Merkmal greift Paulus auf und fährt dann in Vers 4 fort. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Und jetzt zählt Paulus in den Versen 5 bis 6 alle Vorzüge auf, die ihn nach den Kategorien des religiösen Fleisches nach dem jüdischen Gesetz auszeichnen würden. Nach menschlichen Kategorien ist Paulus der perfekte Jude. Er hatte etwas vorzuzeigen. Aber er sagt in Vers 7, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Das ist ein Hammersatz. Über den können wir mal ganz in einer ruhigen Stunde nachdenken. Nur über diesen einen Vers, ihn lesen, ihn umbeten, ihn auf der Zunge zergehen lassen und uns in unserem Leben daran hinterfragen. Was auch immer mir Gewinn war, was mir bedeutet hat, was wichtig war, was ich unbedingt haben und erreichen wollte. Was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Was Paulus in seinem Leben erlebt hat, ist die Umwertung aller Werte. Die Umwertung aller Werte. Wodurch? Durch die Begegnung mit Christus. Durch die Begegnung mit Christus sehe ich plötzlich alles in einem anderen Licht. Was ich früher als Gewinn für mein Leben betrachtet habe, bewerte ich plötzlich als Verlust. Was mir früher wichtig war, wird mir jetzt unwichtig. Ja, sogar zur Belastung, zum Hindernis. Denn mein Leben hat plötzlich ein neues Ziel. Vers 8. Ja, wirklich. Ich halte auch alles für Verlust. Weshalb? Um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte. Und Leute, glaubt mir, Dreck ist eine sehr milde Übersetzung dieses Wortes. Ja? Ich halte es für Dreck. Warum? Damit ich Christus gewinne. Die Erkenntnis Jesu. Das Leben mit ihm. Das Einswerden mit ihm. Ist so viel größer als alles, was diese Welt uns bieten kann. Im Vergleich zu dem, was wir an Jesus haben, ist alles andere nur Dreck. Doch Paulus schreibt nicht nur von dem, was wir an Jesus haben, sondern er formuliert, damit ich Christus gewinne. Damit ich Christus gewinne. Das heißt, wir haben noch nicht alles. Es gibt noch etwas zu gewinnen. Christsein besteht nicht nur in dem, was wir haben, sondern eben auch in dem, wonach wir uns ausstrecken, was wir noch gewinnen wollen, was noch werden soll in unserem Leben. Und im Folgenden erklärt Paulus, was er damit meint. Die Überschrift, damit ich Christus gewinne. Also es geht darum, dass mehr von Jesus in mein Leben hineinkommt. Er mehr Raum in mir gewinnt. Dass ich in ihm gefunden werde. Gefunden werde. Das heißt, es geht darum, wie wir vor Gott stehen, in welchem Zustand wir von Gott angetroffen werden möchten. Wenn Gott uns zu sich nimmt, sei es in der Entrückung, sei es durchs Sterben, wenn wir vor Gott stehen, wo wollen wir eigentlich angetroffen werden von ihm? In uns selbst oder in Christus? Das ist es. Paulus sagt, ich will von Gott nur noch in Christus angetroffen werden und nicht mehr in mir selbst. Nicht mehr meine Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit aus Gott durch Glauben, die Jesus für mich erwirkt hat am Kreuz. Und das Dritte, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Erkennen. Erkennen meint in der Bibel nicht nur Wissen, sondern eins werden. Das müsst ihr euch unbedingt merken. Erkennen in der Bibel heißt nicht nur wissen, sondern eins werden mit diesem Gegenstand der Erkenntnis. Und deshalb lesen wir in 1. Mose 4, Vers 1 ja schon ganz früh, Adam erkannte Eva. Und was war die Folge davon? Sie wurde schwanger und gebar. Das heißt, erkennen wird hier auch für den Akt der innerehelichen, tiefsten Gemeinschaft in der leiblichen Vereinigung gebraucht. Erkennen. Erkennen ist also in der Bibel nicht nur ein kognitiver Akt, nicht nur ein Akt des Kopfes, sondern bedeutet in der Bibel das Einswerden von Zweien mit dem Ziel, dass daraus neues Leben entsteht. Das ist biblisch erkennen. In diesem Sinne meint Jesus erkennen das Einswerden mit ihm. Und dieses Einswerden mit Jesus beschreibt Paulus hier mit drei Merkmalen. Die Kraft seiner Auferstehung, die Gemeinschaft seiner Leiden, die Gleichgestaltung mit seinem Tod. Das Einswerden mit Jesus besteht also in beidem, in der Erfahrung der Kraft seiner Auferstehung und in der Gemeinschaft seiner Leiden. Seinem Tod werden wir gleichgestaltet, indem wir unser Ich ans Kreuz geben und unser Eigenleben loslassen. So sagt Jesus in Lukas 9, 23, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Das bedeutet, seinem Tod gleichgestaltet zu werden. Ja, das kann bis zum Märtyrertod gehen. Aber es beginnt eben schon viel, viel früher in unserem Leben und beschränkt sich nicht auf diese letzte Zuspitzung. In Vers 11 formuliert Paulus dann als Ziel, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Na hallo, ist denn das eine Frage? Die Auferstehung der Toten ist doch eine feste Hoffnung, deren wir uns aufgrund göttlicher Verheißung sicher sein dürfen. Wieso formuliert Paulus das hier als offene Frage? Ob ich irgendwie hingelangen möge? Was meint Paulus hier? Für Auferstehung steht hier im Griechischen das Wort ex anastasis. Und dieses Wort kommt in unserer Bibel nur an dieser einen Stelle vor. Sonst steht im Neuen Testament für Auferstehung das griechische Wort anastasis, also ohne diese Vorsilbe ex. Ex ist diese griechische Vorsilbe, die heißt aus, heraus. Und diese Vorsilbe wird im Griechischen oft gebraucht, um ein Wort zu verstärken. Man könnte es hier wörtlich übersetzen, aus Auferstehung. Und dieses Wort, das hat nun für einige Spekulationen, gerade unter denen gesorgt, die Gottes Wort doch so ganz genau und so ganz ernst nehmen wollen. Und dann ist die Frage entstanden, ist damit vielleicht eine frühere Auferstehung von einzelnen, besonders heiligen Gläubigen gemeint? Doch von so einer Lehre spricht das Neue Testament an keiner Stelle. Und auf so eine einzige dunkle Stelle wie hier in Philipper 3, wo dieses Wort ex anastasis nur dieses eine Mal vorkommt und in so viele verschiedene Möglichkeiten verstanden werden kann, auf so eine einzelne, dunkle, mehrfach zu interpretierende Stelle, kann und soll man einfach keine Lehre gründen. Das trägt nicht. Und hier halte ich es mit dem Wort aus 5. Mose 19, 15 eigentlich für das Justizwesen Israels gegeben, aber wunderbar zu übertragen. nur auf die Aussage zweier oder dreier Zeugen hin soll eine Sache gültig sein. Also bitte, hier wird keine Lehre begründet auf eine biblische Stelle. So wie ich im Gericht nicht nur auf die Aussage einer einzelnen Person hin eine Entscheidung treffen kann. Ich brauche mehr Beweise als nur das, was eine Person mir sagt. So ist es in Israel von Gott verordnet. Um Fehlurteile zu verhindern, es braucht zwei oder drei Zeugen. Und das können wir jetzt übertragen auf unseren Umgang mit Gottes Wort. Da nehme ich nicht nur eine Stelle, die kann man in jede Richtung interpretieren, so wie man durch einen Punkt eine Linie in jede Richtung ziehen kann. Ich brauche mindestens zwei Punkte, damit ich für meine Linie eine klare Zuordnung habe. Deshalb zweier oder dreier Zeugen hin soll eine Sache erst gültig sein. Das heißt für mich, übertragen auf meinen biblischen Umgang, ich brauche zwei oder drei Stellen, die gemeinsam übereinstimmend eine Sache bezeugen. Sonst kann ich darauf nicht eine Lehre gründen. Ja, worum geht es denn dann? Wie soll man dieses Wort verstehen? Ich würde die Antwort auf diese Frage im Kontext, im Zusammenhang suchen. Worum geht es in diesem ganzen Abschnitt? Um das Einswerden mit Jesus in unserem praktischen Lebensvollzug. Und in diese Richtung verstehe ich auch dieses Wort von der Ausauferstehung aus den Toten. Der Mensch ohne Gott ist tot. Doch im Einswerden mit Jesus können wir in der Kraft seiner Auferstehung schon heute in unserem Lebensvollzug etwas von dieser Ausauferstehung aus den Toten erleben. Wir sind nicht tot, geistlich tot wie die anderen. Wir dürfen daraus heraus auferstehen, auch schon heute und hier in unserem Leben. So wie es Paulus sagt in Galater 2, 19 und 20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das bedeutet meines Erachtens für uns heute Ausauferstehung aus den Toten. Tja, doch wir leben leider nicht immer in diesem Modus Christus in uns. Sondern wir leben ja noch so oft in dem Modus alter Mensch. Und deshalb sagt Paulus in Vers 12, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet wäre. Nein, aber ich jage ihm nach, ob ich es auch ergreifen möge. Und warum? Weil ich von Christus doch schon ergriffen bin. Nein, wir sind noch nicht vollendet. Wir sind noch unterwegs. Es gibt noch viel in unserem Leben zu gewinnen. Mehr von Jesus in uns. Aber auch wenn wir dieses Einssein mit Jesus in unserem täglichen Lebensvollzug noch nicht dauerhaft ergriffen haben, sind wir selbst doch von ihm ergriffen. Und was er einmal ergriffen hat, das lässt er nicht mehr los. Wisst ihr, das ist wie, wenn man sich eben so greift. Ja? Wenn der eine loslässt aus Dummheit oder Schwäche oder warum auch immer, dann bleibt doch immer noch die Hand des anderen, die mich hält. Und so ist das mit unserer Jesus-Beziehung. Jesus möchte, dass wir so unterwegs sind. Aber wenn wir, so dumm und so schwach, wie wir oft sind, ihn loslassen, dann fallen wir trotzdem nicht in den tiefen Abgrund runter, sondern seine Hand hält uns noch immer. Das meint Paulus mit diesem, ich jag ihm nach, ich will ihn ergreifen, aber der Grund von allem, weil ich ja von ihm schon längst ergriffen bin. Und was Jesus einmal ergriffen hat, lässt er nicht mehr los. Diese Gewissheit des von Jesus ergriffenseins soll uns aber jetzt nicht träge und bequem machen. Na prima, dann kommt's ja nicht drauf an. Also ich mache mein Ding und Jesus hält mich ja. Das ist ja immer gleich der Teufel, der jede herrliche Wahrheit in der Bibel sofort nimmt und versucht, sie dazu zu benutzen, dass wir in unserem Leben halbherzig, träge, bequem, faul werden und die Gnade Gottes zu einer billigen Gnade machen. Und darum schreibt Paulus gleich weiter und sagt hier in Vers 13, 14, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich. Und hier steht im Griechischen eigentlich nur eins aber. Eins aber. Ich vergesse, was da hinten ist. Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Und ich jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Auch wenn wir dieses Jesus in uns, dieses Einssein mit Jesus in unserem täglichen Lebensvollzug noch nicht dauerhaft ergriffen haben, ja, haben wir noch nicht, dann sollen wir doch deshalb nicht frustriert sein und aufgeben, ja, das geht halt nicht, schaffe ich eh nie, diese Perfektion erreiche ich nie, dann lasse ich es doch ganz. Nein, nein, Gott weiß, ich weiß und hoffentlich wissen wir alle, dass wir noch nicht vollendet sind, noch nicht am Ziel sind, es noch nicht dauerhaft ergriffen haben. Ja, okay, wir sind so. Aber wir sollen deshalb nicht frustriert aufgeben und dann sagen, na, dann bringt ja alles nichts. Sondern Paulus sagt, wir sollen dann drei Dinge tun. Vergessen, was hinter uns liegt. Das dürfen wir vergessen. Uns ausstrecken nach dem, was vor uns liegt. Und auf das Ziel zu jagen. Da wird von einer Ausrichtung, von einer Intensität unseres Lebens gesprochen. Da geht's nicht um Perfektion, sondern um unsere Ausrichtung jagen wir hinterher. Damit sind wir beim letzten Abschnitt. Die Verse 17 bis 21 unter dem Thema die Ausrichtung unseres Lebens. Vers 17, seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Und jetzt kommt ein hammerharter Satz. Und der ist noch viel härter, wenn man sich klar macht, den spricht er von Menschen im Raum der Gemeinde, nicht von welchen auf der Straße. Im Raum der Gemeinde. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, Paulus weint darüber, dass es solche im Raum der Gemeinde gibt, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch, deren Ehren ihrer Schande ist. Jetzt fasst er alles zusammen. Was ist das Grundproblem dieser Menschen? Die auf das Irdische sinnen. Nicht alle Christen leben eben in dieser Ausrichtung des Lebens, wie Paulus es hier beschreibt. Dieses alles andere für Verlust halten. Dieses, die Gemeinschaft seiner Leiden. Dieses, seinem Tod gleichgestaltet werden. Das wollen viele Christen nicht. Und diese Christen nennt Paulus Feinde des Kreuzes Christi. Sie haben nichts gegen das Kreuz von Golgatha. Aber das Kreuz Christi in ihrem eigenen Leben, das wollen sie nicht. Und so werden Christen, die doch durch das Kreuz Christi erlöst sind, in ihrem praktischen, konkreten Leben zu Feinden des Kreuzes. In der Theorie lässt man das Kreuz stehen, im Leben aber links liegen. Man ist zutiefst nur auf das Irdische ausgerichtet. Darum geht's eigentlich. Der Sonntag ist mal Sahnehäubchen, aber unter der Woche geht's nur um die irdischen Dinge. Jesus? Jesus will man nur zur Optimierung des eigenen Lebens. Aber von Nachfolge Christi auf dem Weg des Kreuzes will man nichts wissen. Und dieser horizontalen Ausrichtung des Lebens, stellt Paulus jetzt die vertikale Ausrichtung des Lebens gegenüber. Die letzten beiden Verse, 20 und 21. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit. Und wie macht er das? Mit der Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge, tapanta das All, alle Dinge, sich zu unterwerfen. Mit dieser Kraft kann er auch uns, auch diesen Leib des Todes der Niedrigkeit, umgestalten. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Von da erwarten wir Christus als Retter. Um diese Ausrichtung unseres Lebens geht es. Unsere Politeuma, griechisch, unser Bürgerrecht, unsere Politik, unsere Heimat ist in den Himmeln. Von dieser Welt hier und heute erwarten wir nichts. Ich erwarte nichts von neuen Regierungschef, von neuen Präsidenten, nix, gar nichts. Nein. Alles erwarten wir von dem wiederkommenden Herrn. Und was uns einst Gewinn war, achten wir jetzt für Verlust, für Dreck, ja für wertlosen Ballast, der uns eigentlich nur aufhält. Unser Sehnen und Trachten gilt der himmlischen Welt, von woher wir auch Christus als Retter erwarten. Ist das so? Ist es so? Ich bin getröstet, dass auch hier das gilt, was Paulus vorhin gesagt hat, die Verse 12 bis 14. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Jesus Christus ergriffen bin.